mal langsam, nur keine Aufregung.
Sie tun ja, als ob etwas Schreckliches passiert sei.
Und ob? Etwas Schreckliches, Furchtbares. Das Schlimmste, das dem Rundfunk je passiert
nein,
ist.
Nein, nur nicht den Kopf verlieren. Wo ist denn die Leiche?
Da, drüben. Mhm. Armer van Krim.
Wie lange ist er schon tot?
Ich weiß nicht. Gestern noch habe ich...
Was ist denn das für ein Papier da in seiner Hand?
Sieht aus wie irgendein Manuskript.
Geben Sie mal her.
Hier, bitte.
Das Columbia-Zimmer-Ensemble bringt... Was ist ein Columbia-Zimmer-Ensemble?
Ach, so eine kleine Gruppe von Schauspielern. Mhm.
Bringt ein neues, geheimnisvolles, melodramatisches Hörspiel unter dem Titel Mord in Studio 1 von Norman Corwin mit Alfred Balthoff in der Rolle des Cameo Klopf. Denken Sie nur, Balthoff als Cameo Klopf.
Wer ist Cameo Klopf?
Ja, das bin ich, Sie Dudel. Haben Sie nie was von Inspektor Cameo Klopf gehört?
Nein. Wissen Sie, ich gehöre nur zum Bereitschaftsdienst im Studiogebäude.
Ja, Bereitschaftsdienst hin, Bereitschaftsdienst her. Begreifen Sie denn nicht, dass ich der Experte bin, der den Feueropalmord und den mysteriösen Fall Fedora und die karierte Pyjama-Affäre aufgeklärt hat?
Nein, Herr Inspektor, ich
bin nur... Naja, also das bin ich aber. Und ehrlich gesagt, ich sollte mich mit so kleinen Fischen gar nicht abgeben.
Ich würde das eher einen dicken Hund nennen, Herr Inspektor, wenn man bedenkt, wer van Krimp war. Armer van Krimp.
Na, wer war denn van Krimp?
Wer war der beliebteste Rundfunksprecher im ganzen Land?
So, war er das? Na, ich notiere das mal. Herr des Himmels, warum ist nur meine Sekretärin nicht da? Im Diktat? Ach, wo stecken denn alle? Warum bin ich immer als Erster am Tatort? Noch vor dem Leichenbeschauer. Also in Zukunft werde ich mir mehr Zeit lassen. Das passt nicht zu so einem verdienten Detektiv wie mir, vor allen anderen da zu sein. Im Kino ist das anders.
Ganz recht, armer van Krimp. Er war so ein...
Mein einziger Wunsch ist, dass man mich in Ruhe lässt, damit ich meine Forschung über das Leben der Schmetterlinge im alten Persien beenden und auf meine Pferde setzen kann. Aber nein, alle 14 Tage kommt mir jemand mit einer neuen mysteriösen Geschichte. Lächerlich ist das. Ich habe schon so viele mysteriöse Fälle aufgeklärt. Genug, um eine ganze Sendereihe unter dem Titel Cameo Klopf daraus zu machen.
Armer van Krimp.
Ach, ja, und all die Fälle, die Philo Carotera und Niblo Shapiro und Fukamoto so verwirrt haben, dass er...
Hallo, Chef!
Ja?
Sie überall gesucht. Ein Mordsmord ist gerade passiert.
Es ist Zeit, dass Sie endlich kommen. Das ist Mr. Sloop, der hier irgendwo arbeitet, und das ist Minnie, meine Sekretärin, die nirgendwo arbeitet.
Armer van Krimp.
Tag.
Was ist denn das für ein Mordsmord, der gerade passiert ist?
Ein Kerl namens van Krimp wurde ermordet in einem Rundfunkstudio gefunden. Mhm. Das Telefon klingelt seitdem ununterbrochen.
Na, Sie meinen doch nicht den Mord in Studio 1, oder?
Na klar. Woher wissen Sie denn das?
Na, was meinen Sie wohl, in welchem Studio Sie sich befinden?
Ist das das Studio 1? Das ist ein Witz. Das ist aber gut. Wo ist denn der Stall für Otto?
Im toten Raum des Studios, da.
Im
drüben.
Toten Raum? Das ist zum Schreien. Warum nennt man das einen toten Raum?
Weil der Ton in diesem Raum tot ist, natürlich.
Notieren Sie das, Lini.
Okay, Doktor. Das ist aber nicht alles, was in dem Raum tot ist, was? Das ist ein toller Gag. Das muss ich Wünschen erzählen.
So, hier ist die Leiche, Herr Inspektor.
Ja.
War so ein feiner Kerl. Mhm. Armer van Krimp.
Ja. Da rase ich zu Ihnen rauf, um Ihnen zu sagen, dass in diesem Studio ein Mord passiert ist. Da muss ich aber lachen. Das ist wirklich so...
Mini, Schluss jetzt. Sie haben lange genug gelacht. Stellen Sie fest, wo Leutnant O'Henrahan und der Leichenbeschauer bleiben. Rufen Sie das Polizeipräsidium an und fragen Sie, wann Sie... Nein. Schon gut, da sind Sie.
Ja, da ist der Cameo.
Ja, guten Tag.
Er ist uns wieder mal zuvor gekommen.
Lag auf der Hand, mein lieber Leutnant O'Henrahan.
Mr. Klopf, dies ist Mr. Lionel Bambridge, der Leichenbeschauer. Miss Minerva Hammersmith, Mr. Klopf, Sekretärin.
Tag.
Und dies ist Go Chong, liebe Freunde. Er ist der Mann, der den Mord im Kongressuntersuchungsausschuss und die Geschichte mit dem unerschütterlichen Gemütsmenschen aufklärte.
Angenehm. Herr Leutnant, warum haben Sie mich zu dem Fall hinzugezogen, wo Sie doch Mr. Go Chong haben? Lassen Sie immer so viele Detektive antanzen?
Ach was, Go Chong ist als Berater an dem Fall beteiligt. Stimmt's, Go?
Wer den Mond vor den Wölfen bewahrt, ist bereit, Lerchen zu fangen, wenn der Himmel einstürzen sollte.
Soll ich das notieren, Camille?
Nein, lassen Sie bitte. Herr Leutnant, ich ziehe mich von dem Van Krim-Fall zurück, und zwar sofort.
Wer sich vor der Untersuchung von einem Fall zurückzieht, spannt den Pflug vor die Ochsen und kratzt, wo es nicht juckt.
Was ist denn das für ein Heckmeck?
Daraus spricht die chinesische Hungersnot.
Bitte lassen Sie den Fall nicht fallen, Cameo.
Ja.
Oder wünschen Sie den Triumph des Verbrechens?
Verbrechen zahlen sich nicht aus.
Der arme Van Krim. Noch am letzten Montag sagt er.
Ja, schon. Ja, gut. Na, schön, ich bleibe. Aber es ist ein Verstoß gegen meine Prinzipien.
Prima, so ist recht, Cameo. Das ist der richtige Geist.
Ja, also dann mal zur Sache. Dann bitte zur Leiche. Was ist denn das für ein Papier, das da in Van Krims Westentasche steckt?
Es ist betippt.
Es sieht aus wie ein Werbetext.
Geben Sie mal her, bitte.
Bitte.
Vergessen Sie es nicht, denken Sie immer daran, verlangen Sie stets nur Schaumcreme, den echten, wahren, sahnigen, köstlichen, gesunden, verlockenden, berückenden, bekömmlichen, einzigartigen, appetitlichen, mild schmeckenden, kraftspendenden, unwiderstehlich duftenden, erfrischend, knusprigen...
Das sollte er heute Abend um 9 Uhr lesen.
Hat der Schwein gehabt, dass ihm das erspart blieb. So, Dr. Bambridge, Sie haben ja jetzt lange genug da herumgeschnüffelt. Haben Sie die Todesursache festgestellt?
Komischerweise wurde das Opfer nicht mit Gewalt umgebracht. Sehr merkwürdig.
Ja, das ist sehr merkwürdig.
Es sieht ganz nach einer Erwürgung aus, aber keinerlei Spur lässt auf die Art der Erwürgung schließen.
Notieren Sie das bitte, Mini.
Okay, Doktor.
Ich schätze, Doktor, dass Sie Ihre Untersuchung abgeschlossen haben.
Bis auf die Autopsie.
Mhm. Sie sind also fürs Erste fertig?
Ja, Herr Inspektor.
Sie haben aber bei der Untersuchung der Leiche Ihr Hörrohr gar nicht gebraucht, Dr. Bambridge. Warum nicht?
Sie scherzen wohl, Mr. Klopf.
Notieren Sie das bitte, Minnie. Hm. Ich scherze nicht, Herr Doktor.
Aber Sie wissen doch, dass ein Leichenbeschauer niemals mit dem Hörrohr untersucht. Wenn ich komme, handelt es sich nicht mehr um die Untersuchung eines Patienten.
Hm, kommen Sie mir doch nicht mit solchen Plattitüden, Doktor. Das ist hier nicht am Platze. Darf ich Sie nochmals ersuchen, Ihr Hörrohr zu gebrauchen?
Das ist ja unerhört.
Und zwar vor allem in der Gegend des Zwölffingerdarms?
Das ist kompletter Unsinn, der Mann ist tot.
Ah, Van Krim.
Wollen Sie wohl tun, was man Ihnen sagt, Sie Quecksilber?
Lassen Sie das bitte mir, Minnie. Ich werde schon mit ihm fertig, kümmern Sie sich um Ihr Stenogramm.
Okay, Doktor, ich will da nur ein bisschen nachhelfen.
Und außerdem heißt er Quacksalber, nicht Quecksilber. Ja,
schön, wenn es Ihnen Spaß macht, Mr. Klopf, will ich mir den Puls und die Atmung anhören, die spätestens vor 2 Stunden aufgehört haben.
Ja. Also, Mr. Bambridge, was hören Sie?
Nichts.
Nichts?
Nein, nichts. Mhm.
Warum sind Sie denn so blass?
Mir ist wohl nicht ganz wohl.
Mhm. Geben Sie mir doch mal das Hörrohr. Ich will selbst abhorchen.
Bitte sehr.
Mhm. Mhm. Ganz wie ich dachte. Herr Leutnant, hören Sie sich das mal an.
Nein. Ja, das kann doch nicht sein.
Na, was hören Sie? Spannen Sie uns nicht auf die Folter.
Na, sowas, das ist ja ein Quartett. Wie singen. Wie Musik.
Van Krim.
Was für eine Musik?
The Boogly Woogly Piggy.
Swingen Sie ihn?
Würde der ehrenwerte Mr. Chong geruhen, sich das mal anzuhören?
Ja. Danke sehr, danke sehr. Wunderbar. Wenn wer Musik aus Holz kommen hört, wird es morgen regnen.
Dann machen Sie Witze.
Vielleicht hat der geschätzte Mr. Chong eine Theorie darüber parat.
Gauchon springt nicht auf die erste beste Lösung. Wer springt, bevor er...
Ja, damit, Gu, lass mich hören.
Haben Sie eine Erklärung dafür, Cameo?
Ganz einfach. Gehen Sie mal weg, Damien. Es ist jetzt ganz klar, das waren Krim durch Verabreichung einer Dosis des tödlichen Gifts Insidium ermordet wurde.
Hey, Chef.
Tja.
Wie können Sie das ohne Autopsie behaupten?
Ich komme gleich darauf zurück, Dr. Bambridge. Moment. Und wenn es soweit ist, werden Sie gut daran tun, mir klipp und klar zu sagen, warum Sie behaupteten, nichts hören zu können.
Aber ich habe doch...
Moment. Also, Insidium ist ein kürzlich entdecktes Gift,
das dem Blut den Sauerstoff entzieht und das Opfer gleichzeitig in eine zynische Stimmung versetzt.
Eine zynische Stimmung?
Ja, beachten Sie bitte, dass Van Krimp mit einer grinenden Grimasse starb.
Armer Van Krimp. Mhm. Aber wie erklärt sich die Musik im Zwölffingerdarm?
Ganz einfach. Insidium ist eine radioaktive Substanz. Es sammelt sich im Zwölffingerdarm und bildet dort eine Art Empfangsstation für Radiowellen und andere elektrische Impulse. Es arbeitet wie ein Kristalldetektor, könnte man sagen.
Donnerwetter, der kennt sich aus, was?
Mr. Klopf, dieses Gift, von dem Sie sprechen, ist in der Medizin unbekannt. Wie können Sie also...
Ganz recht, Herr Doktor. Es gibt in diesem Land nur 3 Leute, die es studiert haben. Und ich bin einer von Ihnen. Ich habe gerade eine Monographie darüber verfasst.
Cameo. Ich brauchte es Ihnen nur zu überlassen. Sie haben das Rätsel gelöst.
Tja. Und jetzt müssten wir nur noch den Mörder finden.
Wer ist es, Cameo?
Einstweilen schlage ich vor, wegen verdächtigen Verhaltens Dr. Bambridge zu verhaften.
Moment mal.
Dr. Bambridge.
Nehmen Sie auch Mr. Sloop fest, der den armen Van Krimp für meinen Geschmack etwas zu sehr bedauert.
Das finde ich auch.
Mr. Sloop doch nur vom Bereitschaftsdienst.
Ebenso wie alle anderen, die behaupten, Van Krimp gut gekannt zu haben.
Hallo allerseits. Bin ich hier im richtigen Studio? Ist das hier Studio 1?
Ja, und was wollen Sie hier?
Ich bin hier mit dem Ansager Van Krimp verabredet. Ich bin pünktlich, auf die Sekunde.
Wie heißen Sie?
Nanu, Mister, wollen Sie etwa sagen, dass Sie mich nicht kennen? Mein Name ist Alvin Ripper, Spitzentenor. Singt abends am Earl's Place, Route 22, wo der Rummel beginnt. Kein Gedeck, kein Sektzwang. Ich habe hinreißende Knalleffekte in petto. Bin blutjung, kerngesund, komme überall an.
Ja, und wo glauben Sie jetzt anzukommen?
Na, wenn Sie es genau wissen wollen, zurzeit bin ich auf Achse. Aber Scherz beiseite, Sie wollen sicher wissen, zu wem ich will. Van Krimp ist nämlich einer, der große Stücke auf mich hält. Das ist wirklich ein Mordskerl. Er kam nur für ein paar zarte Langusten, die zu meinen Songs serviert werden, zum Earl's Place heraus. Und sagte mir, ich sollte, wenn ich mal wieder in die Stadt käme, unbedingt bei ihm reinschauen.
Ja, Sie sind ein dicker Freund von Van Krimp, nicht wahr?
Ich ein dicker Freund von ihm? Ja, das kann man wohl sagen. Mhm. Würde ihm ein letztes Hemd geben. Er ist bei mir ganz oben an. Er ist allen anderen himmelhoch überlegen. Er ist unvergleichlich.
Sie meinen, er sei ein Engel im Himmel?
Richtig. Goldrichtig.
Mhm. Kennen Sie den, der hier auf dem Boden liegt?
Ja, klar. Ist unverkennbar. Der gute alte Van Krimp. Na, ist ja eine schöne Bescherung. Apropos Bescherung. Ich werde euch Leutchen hier im Studio mal eine Bombennummer bescheren. Die beste, die ihr je gehört habt. Ich sehe, dass ihr eine kleine Aufmunterung braucht. Ich bin genau der Richtige dafür. Immer glücklich, wenn ich jemanden einen Dienst erweisen kann. Ich sag euch, Leute, ein Lächeln, das ist etwas Großartiges. Erinnert ihr euch noch an die alte Schnulze? Immer nur Lächeln.
Wenn ihr gleich so Moment mal, Leute.
Ihr macht einen großen Fehler. Ich bin noch unentdeckt. Aber doch der funkgerechteste Schlager Texter, den es heutzutage in den Staaten gibt. Hier, Moment. Hier ist eine Nummer, die ich gerade fertig habe. Worte und Musik. Von mir. In der Preislage von 1943. Tja, als ich gerade hier nach oben ins Studio gehen wollte, hielt Henry Morgan mich fest. Henry Morgan persönlich. Und sagte zu mir, Al, so drückt er sich aus, mit dem Song. Da stehst du einzig da. Ich fand, das war ein sehr nettes Kompliment von einer anderen Stimmungskanone, oder?
Moment hier.
Sie haben doch wahrscheinlich ein gutes Ohr, Mister. Mister?
Ja, ja, es tut mir weh, wenn ich Sie höre. Los, ab nach Hause!
Also ich muss schon sagen, Sie haben ein süßes Ohr. Achten Sie doch mal auf die Ehr- und Sie-Romantik. Aber also, es kann losgehen, wo ist das Klavier? Aber es geht auch ohne Klavier. Es ist mir immer ein Vergnügen, jawohl? Sweetie, Sweetie, na Moment,
Jetzt, da wir los sind, schlage ich vor, dass jeder tut, was er zu tun hat. Ich möchte mir eine Reihe von Leuten vorknöpfen.
Ist notiert, Chef.
Unterdessen meine ich, sollte man Van Krimp eine gebührende Autopsie und ein anständiges Begräbnis zuteil werden lassen, damit er keine Darbietung wie den Boogly-Piggy und andere Programme mehr auf derselben Wellenlänge empfangen kann.
Da, Chef, da haben Sie den gewünschten Beweis.
Ja, danke schön. Sehr gut, sehr gut. Also jetzt stenografieren Sie mal. Van Krimp wurde irgendwann am 7. Oktober im Laufe des späten Nachmittags vergiftet.
Habe ich?
Insidium kann tödlich sein, wenn es mit der Zunge in Berührung kommt. Und es braucht eine gute halbe Stunde, bis es wirkt.
Habe ich?
Das Opfer fühlt sich wohl, bis die Wirkung einsetzt und dann ist alles in einer Minute vorbei.
Ganz recht, so steht's in Ihrer Monographie über dieses Zeug.
Ja, sehr gut, sehr gut. Als nun das Gift zu wirken begann, war Van Krimp im Studio. Studio. Der Empfangsdame vor Studio 1 wäre es bestimmt aufgefallen, wenn eine Leiche hineingetragen worden wäre.
Eben, im Allgemeinen werden da ja keine Leichen raus und reingetragen. Wenn da was Totes reingebracht wird, dann sind es Witze oder Gags.
Ja, das heißt also, dass Van Krimp entweder hinter den Wandschirm im toten Raum des Studios kroch oder unbemerkt dorthin geschleppt wurde und dort selbst verstarb.
Das ist soweit alles schön und gut.
Ja, es gab drei verschiedene Programme, die entweder geprobt oder gesendet wurden, während Van Krimp am Nachmittag des 7. im Studio 1 war.
Der naturwissenschaftliche Vortrag von Professor Worthington Thrummel.
Dann die Abenteuer der sitzenden Tissy.
Und die Girls der Rowdy Rhythm Review.
Richtig, ja. Und alle die müssen ja verhört werden. Außerdem muss ich mit dem Auftraggeber von Van Krimps Schlips und Krips Varieté-Sendung, dem Mr. Pimsel, sprechen. Ich hörte, dass er eine Auseinandersetzung mit Van Krimp am Tage vor dessen Ermordung hatte.
Tja, Plimsel. Seine Frau starb an einer Darmvergiftung voriges Jahr.
Ach, sehr sonderbar. Notieren Sie das auch. Also jetzt müssen wir erstmal Professor Tramok aufsuchen.
Ich sage Ihnen doch, Mr. Klopf, ich war nur ein einziges Mal mit dem Mann zusammen.
Mhm. Und zwar beim Pokern.
Ja, ja, das stimmt. Es war beim Pokern in seiner Wohnung in Brooklyn.
In Brooklyn? Oh, da wohne ich auch. Im Land der Freien, in der Heimatstadt der Dodgers. Warten Sie nur, Sie werden schon sehen. Unsere Jungs, nächstes Jahr.
Sie haben an jenem Abend viel an Van Krimp verloren.
Ja, das stimmt.
Und Sie versprachen es bis zum 1. November zu zahlen.
Ja.
Sie verloren auch eine Telefonwette über die Weltmeisterschaften.
Ja.
Herr Professor, Sie sind Naturwissenschaftler und halten Vorträge am Rundfunk.
Jawohl.
Und Sie sind zufällig auch eine der drei Personen in diesem Land, die das Insidium-Geheimnis kennen.
Ja. Ja, aber ich...
Das ist vorerst alles, Herr Professor.
Ja, ich schreibe die Abenteuer der sittsamen Sissy, na und?
Die Geschichten, Miss Fothergill, die Sie schreiben, sind ja sehr fantastisch und zwar in einer recht makabren Weise, nicht wahr?
Ja, stimmt. Und?
Van Krimp erklärte Ihnen gegenüber einmal in der Öffentlichkeit, er fände Ihre Geschichten frivol.
Und?
Und Sie antworteten ihm, dass es ihm eines Tages leid tun werde, so etwas gesagt zu haben. Sie nannten ihn außerdem einen arroganten Snob und einen albernen Schnösel und Exhibitionisten, dem man das Handwerk legen müsse.
Das war er auch. Und?
Sie warfen ihm vor, er stünde herum und warte nur darauf, dass Leute ihn um ein Autogramm beten.
Stimmt. Autogramme waren ihm wichtiger als das Essen. Und?
Das ist es, was ich Sie frage.
Na, fragen Sie nur.
Das werde ich auch tun.
Also hören Sie mal, Klopf, ich werde Sie wegen Störung meines Seelenfriedens verklagen. Ich bin eine vielbeschäftigte Frau. Ich werde auch Sie verklagen, Sie kleines Biest, weil Sie jedes Wort mitschreiben, was ich sage. Verstehen Sie mich?
Ja. Und?
Ja. Ich war Van Krimps Verhältnis. Mhm.
Und Sie singen außerdem in der Rowdy Rhythm Revue, Miss Pinkney?
Ja.
Sie sahen ihn im Studio an dem Tag, an dem...
Nein, Ich habe ihn nicht gesehen, nein. Ich sage Ihnen doch, dass ich ihn nicht gesehen habe.
Sie sagt nein.
Aber Sie sahen ihn am Abend vorher?
Ja, wir hatten eine Party. Es war in seiner Wohnung. Er freute sich sehr darüber, dass er an dem Tag eine Wette gewonnen hatte. Später gingen wir runter in Kellys Keller und tranken noch einen. Er war sehr ausgelassen und wir haben uns verkracht.
Ach, Sie haben sich verkracht?
Nein, nein, nicht, was Sie denken. Es war nur...
War er nüchtern?
Oh ja, er trank nie. Hm.
Das wär's für heute, Kindchen. Nun, wie steht's, Mr. Plimsoll?
Es wundert mich, dass Sie mich sowas fragen, Mr. Klopf. Ich habe seit jeher das beste Verhältnis zu meinen Angestellten und all den Angehörigen meiner prächtigen kleinen Familie, die die Vereinigten Schlips- und Clipsfabriken auf dem Wellenwege im Luftraum vertreten. Und dazu gehört auch der gute alte von Krim, bei Ruhe in Frieden, der arme Kerl.
Sie hatten aber einen Wortwechsel mit ihm am Tage der...
Ja, ich pflege meine Angestellten stets mit kleinen Überraschungen zu überraschen. Also nehmen wir mal an dieses Jahr, meine Leute, nicht? Die erwarten eine Gratifikation in diesem Jahr, aber ich habe was viel Besseres als eine Gratifikation für Sie ausgetüftelt. Und wenn Sie anbeißen, dann werden Sie hellauf begeistert sein. Es ist das freundliche Weihnachtsprojekt. Ja, wir nennen es einen freundlichen Fünferplan. Also der Angestellte, nicht? Der braucht nur seine Gehaltszettel aufzubewahren. Vorausgesetzt natürlich, dass er mindestens 19 Jahre zu der Firma gehört. Ja, und wenn die Gehaltszettel vom Sektionschef und Abteilungsleiter abgezeichnet worden sind, werden sie durch die Kontrolle gejagt, von irgendeiner zuständigen Notar überprüft. Sie werden dann an die Generaldirektion weitergeleitet und der Angestellte braucht nur zu warten, bis er an die Reihe kommt. Das dauert gewöhnlich circa so 10 Tage.
Ja, nur zu. Wirklich sehr spannend.
Und wie?
Ja, es freut mich, dass Sie mir zustimmen. Und dann erhält er sein Bewerbungsformular. Oh, man darf natürlich eines nicht vergessen. Beachten Sie das bitte. Die Leute müssen nämlich durch daran denken, ihren Namen auf beide Seiten zu schreiben. Dann folgt nur noch eine gründliche ärztliche Untersuchung. Und wenn der Angestellte gut dabei absteigt, dann hat er A, ein Anrecht auf einen halben freien Tag nach Wahl oder B, die Hilfe von 1% Rabatt bei Waren, die er an der Werkskantine kauft. Mag natürlich manchen konservativen Geschäftsmann ein bisschen radikal vorkommen, aber ich habe festgestellt, dass es sich immer bezahlt, wenn man nach Mitteln und Wegen sucht, um engere Kontakte zwischen Vorgesetzten und Angestellten herzustellen.
Vielen Dank, Mr. Plimsoll. Sind alle versammelt, Minnie?
Alle Verdächtigen sind drin. Einschließlich Leutnant O'Hanrahan und dem Staatsanwalt, wenn Sie die auch zu den Verdächtigen zählen.
Es sind schon schlimmere Dinge passiert.
Ich habe auch Mr. Alvin Rippell herbestellt, den Spitzentenor, der jeden Abend in Oyl's Place Route 22 singt. Das ist vielleicht eine Nummer. Da kommt mir vor wie eine Karikatur aus dem Playboy.
Schon gut, schon gut. Lassen Sie die Anspielung auf Ihre literarische Bildung beiseite. Gehen wir rein und klären wir die mysteriöse Geschichte auf.
Guten Abend, meine Damen und Herren.
Guten Abend.
Es tut mir leid, wenn ich Ihre Pläne für den Abend durchkreuze. Da ist eine kleine Mordgeschichte aufzuklären. Danach können Sie alle nach Haus gehen. Alle. Außer einem. Denn der Mörder ist hier in diesem Zimmer.
Na, hören Sie schon auf zu zittern, Mr. Plimsoll. Sie machen die anderen Gäste ganz nervös.
Oh, ich glaube, ich habe meine Zigarre verschluckt.
Asche soll gut für die Zähne sein.
Wenn Sie nichts dagegen haben, Miss Minnie, führe ich diese Untersuchung.
Okay, Doktor, ich wollte nur helfen.
Tja, wenn ich irgendwie helfen kann, dann tue ich es gern, von Herzen gerne. Ich habe da einen ganz neuen Schlag.
Nein, danke. Bleiben Sie ruhig sitzen und stockern Sie weiter in Ihren Zähnen herum. So, fangen wir mal mit Ihnen an, Dr. Bambridge.
Ich bin unschuldig. Sie können nichts beweisen.
Als Sie den Wugli-Wugli-Schlager aus Van Krims Innern kommen hörten, wollten Sie es für sich behalten. Sie hätten uns Ihr Hörrohr reichen können, damit wir Ihre Feststellung bestätigen könnten. Aber Sie zogen vor, es nicht zu tun. Wen wollten Sie damit decken?
Niemand. Wissen Sie, ich war so erschüttert durch die Musik, dass ich...
Sie erschüttert? Ein Leichenbeschauer, den was erschüttern kann. Notieren Sie das, Mini.
Es notiert.
Jetzt zu Ihnen, Mr. Rappel.
Ja, zu Ihren Diensten. Mit größtem Vergnügen.
Sie sind ein Spitzentenor.
Jawohl.
Aber Sie waren auch mal sehr kleinlaut. Bei einer Anklage wegen Überfall mit Mordabsichten in Chicago im Jahre 1932.
Goldrichtig, ja. Ich gebe es gern zu. Aber ich habe mich seitdem geändert. Und ich finde jetzt...
Sie haben uns kein Wort davon gesagt, dass Sie mit Van Krim zum vierten Ausscheidungsspiel für die Weltmeisterschaften gingen und die Brooklyner anfeuerten, während Van Krim für die Yankees war. Und dass sie beide über die Dodgers in Streit gerieten.
Stimmt, Sie haben recht, aber Van Krim
schon sagt... Gut. Mr. Slope, für Sie war Van Krim beinahe so viel wie ein Sohn, nicht wahr?
Ja, ich hatte ihn sehr gerne. Immer wenn er Ärger
hatte. Sie wissen, dass er beim Schreiben immer wieder an der Kopierstiftspitze lutschte.
Ja, ich habe ihm oft geraten, sich wieder abzugewöhnen. Ich sagte ihm, dass es unhygienisch sei.
Das war es auch. Ob es Sie überrascht oder nicht, Tatsache ist, dass diese Angewohnheit Van Krim das Leben kostete. Da er nämlich mit seiner Zunge an einer Kopierstiftspitze lutschte, die in Insidium getaucht war. Das ist zunächst alles. Jetzt zu Ihnen, Professor Framock. Sie hatten mit Mr. Slope eine lange heimliche Unterredung nach Ihrer Sendung, an dem Tage, als Van Krim starb. Und in demselben Studio, wo der Mord verübt wurde.
Ja, wir sprachen über Atome und Moleküle.
Ich verstehe. Ist es Ihnen klar, dass an jenem Tag ein Kopierstift Ihrer Lieblingsmarke unten im Rundfunkrestaurant gefunden wurde?
Ich unterschreibe dort immer meine Schecks.
Tauchen Sie Ihre Kopierstiftspitze immer in Gift?
Oh, nein, ich... wissen Sie...
Ja, ich weiß.
Ist notiert.
Und Sie, Miss Fothergill, Sie sagten uns...
Na und?
Gut, vielleicht haben Sie recht. Jetzt, Miss Pinkney...
Nein, ich sage Ihnen ja, dass ich nichts damit zu tun habe.
Reg dich nicht auf, Püppchen. Er sagte doch nur jetzt, Miss Pinkney.
Ja, ist gut, Minnie. Bevor Van Krim ins Studio 1 raufging, sah man ihn, wie er in der Halle des Funkhauses an einen Schwarm von Mädchen Autogramme verteilte.
So?
Und Sie sahen sich das sehr eifersüchtig an.
Ich war wütend auf ihn. Er flirtete mit dem Mädchen.
Und ob, der ging toll ran.
Bitte keine Kommentare, Minnie. Stimmt das, was ich soeben sagte, Miss Pinkney?
Ja.
Gut. Und damit bin ich soweit, dass ich den Mörder nennen kann. Notieren Sie alles, was ich sage, Minnie?
Na klar, Doktor.
Der Mörder von Cornelius Van Krim ist meine Sekretärin Minnie. Minerva Hammersmith.
Das soll wohl ein Witz sein, Chef.
Minnie! Vorhin, als ich Miss Pinkney gegenüber erwähnte, dass Van Krim am Tag seiner Ermordung mit Autogrammjägerinnen flirtete, stimmten Sie nachdrücklich zu.
Ja, um auch ein Wörtchen mitzureden, na und?
Was taten Sie da?
Sehen, wie sich andere die Zeit vertreiben.
Das dachte ich mir. Ihnen habe ich ja meine Monographie über das Insidium diktiert. Sie kannten also die Eigenschaften des Giftes.
Das ist ganz Ihre Sache in meinen Augen.
Und Sie haben die Meinung durchblicken lassen, dass Van Krim ein Schurke sei.
Hab ich.
Er wohnt in Brooklyn, wo Sie Ihr Leben lang gewohnt haben. Und es ist bekannt, dass er bei den letzten Ausscheidungsspielen für die Yankees eintrat, wie sein Streit mit Repel und seine Wette mit Framock beweisen.
Nur weil, das ist nah dran.
Van Krim feierte in der Nacht des 6. Oktober in Kellys Keller. Er war überglücklich, weil an dem Nachmittag die Dodgers von den Yankees geschlagen worden waren, als der Empfänger einen dritten Ball der Partie fallen ließ, die letzte des Spiels sein sollte.
Nur zu, es wird immer spannender.
Sie waren an jenem Abend in Kellys Keller.
Woher wissen Sie das?
Es war ja Ihr einziger freier Abend im Monat.
Sie können mir viel erzählen.
Am nächsten Tag kamen Sie mit einem ultramodernen Streichholzheftchen aus Kellys Keller zur Arbeit. Sie, eine treue Anhängerin der Dodgers, waren in Rage, weil Van Krim, auch ein gebürtiger Brooklyner, zum Verräter an seiner Mannschaft geworden war. Am nächsten Tag
es
also...
Es reicht, Schluss. Natürlich habe ich Van Krim umgebracht. Ich ergriff Framocks Kopierstift, den er im Restaurant liegen gelassen hatte, und tauchte in einen Klecks Insidium. Dann bat ich Van Krim ein Autogramm und er leckte an der Kopierstiftspitze, wie ich schon mal bei ihm gesehen hatte.
Das taten Sie?
Ja. Ich habe ihn umgebracht. Und ich würde es bestimmt jederzeit wieder tun.
Sie meinen, falls Sie Van Krim in einem anderen Leben wieder begegnen sollten?
Egal wo, jederzeit. Sogar in der Bronx.
Warum haben Sie so etwas Schreckliches getan?
Es ist mir ganz egal, wenn ein Einwohner von Brooklyn für die Yankees ist. Das ist zwar schlimm, aber ich sage immer, leben und leben lassen. Das ist meine Devise.
Mit einer bemerkenswerten Ausnahme.
Aber eine Beleidigung ist was anderes. Sie wissen wohl nicht, was Van Krim in der Nacht in Kellys Keller sagte. Der sagte, diese Dodgers mit ihrem Größenwahnsinn zweitrangige Spieler. Der sagte... Die sollen doch ruhig in die zweite Liga absteigen, wo sie hingehören und nie mehr hochkommen. Und dann sagt er noch wörtlich, mögen alle ihre Kinder den dritten Ball fallen lassen.
Mini, wenn sie mir doch nur etwas gesagt hätten.
Ich war außer mir. Er sagte, die einzige Erklärung dafür, dass die Dodgers dieses Jahr den Pokal gewonnen haben, sind die Sonnenflecken. Und dann sagt er noch, wenn es wieder 21 Jahre dauert, bis Brooklyn in die Oberliga aufsteigt, und so lang dauert es sicher, ist es für mich immer noch viel zu früh, sagt er. Die verfluchten Saftsäcke, sagt er, die waren nie gut und werden es nie werden. Das sagte
der. Der Mann war ein Monstrum.
Da wusste ich, dass Van Krimp ein Verräter an seinem Lande und an der ganzen Menschheit war. Ich wusste, dass er weg musste. Das war das Beste, das Allerbeste, das ich für Brooklyn tun konnte.
Nee, ich verstehe Sie. Und habe größtes Mitgefühl. Ich bin überzeugt, dass kein Gericht in der Welt sie verurteilen wird. Ausgenommen das in St. Louis, das zum Glück in diesem Fall nicht mitzureden hat. Leutnant O'Henry, ich überantworte Ihnen die Verhaftete.
Es ist meine Ehre, eine so verdienstvolle Angeklagte in meine Obhut zu nehmen.
Glauben Sie mir, Minnie, nur widerwillig und schweren Herzens übergebe ich Sie dem Staatsanwalt. Aber Cameo Klopf musste seine Pflicht erfüllen.
Na klar, Chef. Nichts für ungut. Kein Verbrechen ist vollkommen. Aber ich war nah dran.
Das war unser Jubiläumskrimi, den wir exakt heute vor 50 Jahren als ersten Nachtkrimi im Deutschlandfunk sendeten. Mord in Studio 1 von Norman Corwin, aus dem Englischen übersetzt von Erika und Elmar Tophofen. Es sprachen Cameo Klopf, Alfred Balthoff, Slope, Willem Pilgram, Minnie, Luise Martini, O'Hanoran, Franz Josef Steffen, Dr. Bumbridge, Alois Garg, Chong, Erik Schildkraut, sowie Peter-René Körner, Kurt Lieck, Helene Richter-Mielich, Barbara Seide-Wodak und Hans Kossi. Musik Harald Banter, Regie führte Otto Düben. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks aus dem Jahr 1964.